Hallo David!
Hallo Robert, du fängst ja schon an zu singen.
Ja!
Was ist los?
Die Energie ist zurück. Ja. Stehst du?
Jetzt wurde das Baby wie alt? 2 Wochen?
2,5 Wochen.
So, ja, da ist es doch aus dem Gröbsten raus.
So, also durchgespielt haben wir es. Durchgespielt.
Ja. Easy. Es geht wieder alles von vorne los.
So, wann kommt das nächste, ist doch die Frage.
Ja, bei dir auf dem Kanal geht's. Ja, stimmt. Einfach jetzt nach.
Das sagen jetzt alle anderen Eltern so, wart mal ab, in 2, 3 Jahren. Bei mir auf dem Kanal, der läuft, wa? Wie ein Uhrwerk. Von außen merkst du gar nichts.
Auch beim Podcast jetzt nicht. Wir sind heute nochmal remote, weil da merkst du dann doch noch ein bisschen was.
Ja, ich werde dir noch die Anzahl der Tage, die ich nicht zu Hause bin, etwas die Taktung geringer halten. Mhm. Aber das wird sich auch wieder einspielen, dass wir uns im Studio sehen. David hat natürlich größtes Verständnis und er muss natürlich nicht mal einen schlechten Atem ertragen. Warum will ich das eigentlich sagen? Völliger Schwachsinn, warum ich das erzähle.
Schön, dass du es ansprichst. Das wollte ich schon lange mal hier im Podcast zum Thema machen. Das heißt, du bist auch morgen bei den 4 Stunden The Brutalist nicht dabei?
Nee, der kommt erst Ende Januar. Ich glaube, der kommt erst im Januar, ne?
30. Januar.
Ja, die Sachen, die jetzt wirklich im Januar kommen und Oscar-Filme sind, die schiebe ich dann immer auch im Januar. Ich muss es mir jetzt nicht komplizierter machen als nötig, ne? Deswegen, nee, die Januar-Filme gucke ich auch erst im Januar, aber 4 Stunden wird schon Brett sein.
Ich habe dir heute ein kleines Mini-Trivia mitgebracht und da könnt ihr mitraten als Zuhörer. Ich habe nämlich eine Sache herausgefunden, die zum heutigen Thema so ein bisschen passt, beziehungsweise zum Thema der letzten Woche. Wir haben ja, ich sag's noch nicht, ich mach's mal anders. Ich habe dir gerade einen Link geschickt, Robert,
ja, ja.
Und du klickst den jetzt mal an. Jetzt. Was du da gleich hören wirst, warte noch nicht, was du gleich hören wirst, ist Mars. Mars ist eines der Stücke von Gustav Holst, ein wirklich bekannter englischer Komponist, der irgendwann, ich glaube, es war so 1914, begann er, Die Planeten zu schreiben. Da hat er sich für eine kurze Zeit in seiner Karriere hat er sich mit Astrologie auseinandergesetzt, wohl davor und danach nie wieder, wie über ihn gesagt wurde. Aber es hatte so eine kurze Phase und irgendwie hat er dadurch das Gefühl bekommen, für jeden einzelnen Planeten möchte er einen Soundtrack schreiben. Und Mars, Bringer of War, richtet sich dann also nicht nur an den Planeten, sondern auch an die römische Gottheit. So. Ich würde dich mal bitten, das Stück anzuspielen und würde von dir gern wissen, ob dir irgendwas auffällt, was eine Verbindung zu einem der Filme von der letzten Woche für dich aufmacht.
Ich habe vergessen, was wir letzte Woche gesprochen haben.
Aber ja, vielleicht kommt es dir ja, wenn du es hörst.
Es läuft hier. Ich muss so ein bisschen dran denken, dass John Williams so klingt immer wieder. Ist das nicht? Ja, dieses so, das für mich klingt das irgendwie Star Wars-ig. Aber
nee.
Völliger Schwachsinn. Ja, du sagst jetzt nicht Gladiator, das kam darin nicht vor.
Doch.
Nein.
Das hier ist genau der Gegenstand von einem Gerichtsprozess gewesen, dem sich Hans Zimmer ausgesetzt gesehen hat. 2006 haben nämlich die Nachlassverwalter von Gustav Holst, der ist mittlerweile tot, haben sie Klage eingereicht gegen Hans Zimmer, weil sie gesagt haben, dass unter anderem in dem Stück in der Arena, aber auch bei Die Barbaren, dem Stück am Anfang, sehr, sehr deutlich Dinge übernommen
Gladiator
wurden.
Gladiator 1, okay, das gebe ich dir, weil in 2. Ich dachte, weil letzte Woche Gladiator 2 habe ich sowas nicht gehört.
Das hat ja Hans Zimmer ja auch nicht gemacht.
Genau, okay.
Aber dieses. Das ist aus dem ersten Gladiator und Hans Zimmer hat tatsächlich sogar im CD-Booklet von Gladiator selbst irgendwie zugegeben, dass der Einfluss von Die Planeten wohl sehr groß gewesen ist. Diese Klage wurde dann letzten Endes außergerichtlich gesettelt. Die haben das privat mit einer, ich vermute mal, größeren Zahlung geregelt. Aber sowas gab es nicht selten tatsächlich. Ne? Es ist immer wieder passiert, dass es Lawsuits gab gegen Komponisten, die sich bei anderen Komponisten gerne bedient haben. Und dann muss man natürlich sagen, die haben sich auch sehr gerne bei sich selbst bedient. Ich habe jetzt letzte Woche Trix gehört oder Matchstick Man. Das ist einer von den Ridley Scott-Filmen, die Hans Zimmer auch komponiert hat. Und da hörst du ganze Stücke von Der schmale Grat, einem anderen Stück von Hans Zimmer drin. Also die haben sich häufig eben auch einfach bei sich selbst bedient. Aber das ist so bei Leuten wie Hans Zimmer, der ja gefühlt pro Jahr 3 große Kompositionen abliefern muss. Wahrscheinlich kommt man da gar nicht drum herum. Aber wenn ihr das nächste Mal Gustav Holst, die Planeten, das Stück Mars hört, wisst ihr jetzt, das hat sich jemand anders auch sehr genau angehört.
Ey, ich finde immer gut, dieses Wort inspiriert von, oder ich habe da so ein paar Einflüsse von. Ich habe auf jeden Fall diese Melodie, also es kam mir nicht unbekannt vor, aber ich bin immer ziemlich schlecht darin, muss ich sagen, Musikstücke zuzuordnen. Weißt du noch bei Kinokönner, warum ich unbedingt lieber summen wollte, als zu raten? In meinem Kopf ist das ein riesen Wirrwarr jedes Mal, was wozu gehört. Und Yves ist ja so einer, der braucht zwei Takte und dann weiß er sofort. So bei Songs, also ganz normale Songs mit Lyrics und so, fällt es mir nicht so schwer. Aber so Musikstücke bin ich da überhaupt nicht gut drin. Aber gut.
Vielleicht mal ganz kurz, weil du es gerade ansprichst, als Update. Kinokönner, hatten wir ja gesagt, gucken wir mal, ob und wie es weitergeht. Ich kann euch schon mal sagen, es geht
wöchentlich weiter. Ach so.
Nee. Wir sind da ja so ein bisschen auch abhängig danach, wie sich das mit der Zusammenarbeit mit dem Experian auswirkt darauf. Und da war das jetzt so, dass es überbucht gewesen ist bisher. Also da hat sich leider kein offener Slot für die Kinokönner mal gefunden. Vielleicht ist es 2025 wieder anders, aber erstmal ist nichts in Aussicht. Also falls ihr wartet auf irgendwelche weiteren Live-Shows, erstmal so in der Form nicht.
Apropos Überbuchung, David.
Ja?
Dank eurem tollen Podcast Zuhören fleißig und dass ihr auch so anscheinend Freude daran habt und euch auch zahlreich vermehrt, sowohl offline als auch bei uns als Hörer anscheinend und Hörerinnen, haben wir ein bisschen viele Werbeanfragen für unseren Podcast. Ja, ja. Und deswegen, wir sind ein bisschen darauf hingewiesen worden, wird es des Öfteren so sein, bis Ende des Jahres, dass wir manchmal so Werbedoppelblöcke haben. Das heißt, ihr hört dann so zweimal Werbung hintereinander von uns. Wir geben uns natürlich immer Mühe, die mit Spaß und Freude auch einzusprechen auf unsere Art. Wir haben uns da ein bisschen, ich sage mal, im Positiven geschäftlich geschlagen und sind überbucht und müssen das aber oder wollen das auch noch abliefern bis zum Ende des Jahres. Deswegen große Entschuldigung.
Ich weiß gar nicht, wie
ist denn
das gekommen? Ich glaube, wir werden ja normalerweise angefragt, hey, wollt ihr das machen?
Ja.
Wir sagen dann immer, ja, ja, klar, lass machen.
Du, ich glaube, die Podcast-Lage generell, wenn man sich das ganze Gebiet so anschaut, die ist gar nicht so gut, was so Werbebuchungen ausgeht. Und wir haben auch schon intern bei uns gehört, auch unser Vermarkter, dass wir wohl anscheinend einer der besten ausgebuchten Podcasts sind in unserer Größenordnung. Und ich glaube, meins wurden so lange die Sachen angenommen und nach dem Motto, ach, das passt und passt und passt, wenn man es nicht mehr gewohnt ist, dass Podcasts überbucht sind. Das, ich kenne die genauen Hintergründe nicht, aber und jetzt stehen wir hier so ein bisschen und haben den Salat. Im Guten. Das heißt ja, wir kriegen genug Unterstützung und von allen Seiten und das freut uns total, aber wollten das nur mal kurz gesagt haben, dass wir deswegen ab und zu Doppelbuchungen eventuell drin haben, aber das heißt für uns auch, dass es eben, gönnt es uns und seht uns nach, dass ihr es mal gehört
habt. Wir gucken,
hat.
Dass wir das ab Anfang des nächsten Jahres
auf dreifach verstrecken. Achso, Entschuldigung.
Dreifach, ja. Nur noch Werbung. Wäre auch, finde ich auch gut. Nee, Anfang des nächsten Jahres wird es auf jeden Fall anders werden. So.
Und damit.
Robert.
Herzlich willkommen zu zwei wie Pech und Schwafel. So, heute wird teuflisch gebadet und die Schwestern sind zurück, während ich bin auf dein Konklave sehr gespannt. Ich habe es jetzt nicht geschafft, den zu schauen, aber ich will den nachholen, wenn ich eine Lücke finde. Wir haben ein bisschen was mitgebracht, ein Potpourri bunter Filme und ich habe sogar noch mal einen Weihnachtsfilm nachgeholt, bei dem ich sagen muss, dass Art der Clown in Terrifier 3 mehr Weihnachtsstimmung versprüht als Dwayne Johnson in Red One.
Ja, willst du über den kurz noch sprechen? Du hast jetzt Red One nachgeholt.
Die hat darüber hier schon gesprochen, nehme ich mal an, in der Woche, wo ich nicht da war, in der Woche. Ja, gut, was soll ich sagen? Was erwartet man von Dwayne Johnson und Chris Evans zusammen? Die haben halt einfach, außer dass sie ein bisschen auf attraktiv vor der Kamera stehen, wirklich nicht viel gemeinsam. Sie sollen Weihnachten retten, beziehungsweise den Weihnachtsmann retten vor einer Entführung. Und Red One ist ein mit CGI vollgepackter Film, bei dem man sich echt mal geben muss, dass der $250 Millionen gekostet hat. Dwayne Johnson hat 50 Millionen kassiert, damit einen neuen Rekord aufgestellt, soll während der Dreharbeiten teilweise 8 Stunden zu spät am Set gewesen sein, dadurch die Post-Production extrem teuer gemacht haben und auch herausforderndste Nachdrehs nach sich gezogen haben, um am Ende den Film zu erzählen, der immer ziemlich langweilig ist, wenn es um Dwayne Johnson und Chris Evans geht, die als Buddy-Action-Familienkomödie, die halt leider nie lustig ist, weil die Pointen, die Chris Evans reingibt, die versacken im luftleeren Raum und Dwayne Johnson das immer gleiche grimmige Gesicht aufsetzt, was er nun auch, weiß ich nicht, in Jungle Cruise und in Jumanji und immer wieder hat. Weigert sich echt der Idee, vielleicht schauspielerisch mal sich ein wenig damit auseinanderzusetzen, was dieses Handwerk ist. Es wird die große Frage sein, finde ich, wenn War Machine rauskommt von A24, ob er da wirklich allen zeigt, dass er was kann. Aber hier macht er das immer Gleiche und dabei sind die besten Sachen an Red One so 1-2 kleine Nebenschauplätze, die interessanter sind. Es gibt zum Beispiel so eine Hexe Grilla und da hat die Schauspielerin auch echt Spaß, Kenan Shipka die zu verkörpern und den Krampus, die beiden zusammenscheinende Geschichte gehabt zu haben, die erzählenswerter gewesen wäre als Red One. Und ganz alarmierend finde ich, dass J.K. Simmons, obwohl er die ganze Zeit nur schläft und gekidnappt wurde, mehr Aura hat als Dwayne Johnson. Das finde ich echt krass. Ja, also Red One ist durchgehend ziemlich langweilig und verbreitet so gar keine Weihnachtsvibes. Startet auch in den USA mit nur gut 30 Millionen im Boxoffice. Okay, Amazon als Studio hat schon gesagt, ist es eigentlich egal, wie der im Kino läuft. Die hoffen aber auf einen Franchise-Auftakt. Und das sehe ich ehrlicherweise auch nicht. Die wollen natürlich was auf der Streaming-Plattform haben. Aber 250 Millionen dafür, davon hätte man 10 bessere Weihnachtsfilme machen können. Für das Geld.
Oder zwei Kämpfe zwischen Mike Tyson und Jake Paul.
Habe ich geguckt, ich habe die ganze Nacht geguckt.
Habe ich gesehen, ja.
Ich war also halb drei wach und dachte, komm, jetzt ziehe ich durch. Bis halb acht habe ich alles gesehen.
Soll das scheiße gewesen sein, habe ich gehört, oder?
Also erst einmal, was ich krass finde, ist, ich meine, Netflix hat mal eben ein Sport-Live-Event weltweit auf einem Sender quasi damit gebracht. Das hast du ja sonst nie. Sonst hast du, weiß ich nicht, auf ProSieben läuft NFL und jedes Land hat seinen eigenen Sender. Jetzt haben wir eine Plattform, auf der weltweit, auch wenn die Server massenweise abgestürzt sind und die Leute sich übel aufgeregt haben, dass sie immer hängen geblieben sind im Stream, 120 Millionen Zuschauer oder mehr, meinte Jake Paul wohl. Das finde ich schon krass, vor allem mit Blick darauf, dass der ja auch von der NBA mehr kommt, dass Wrestling im Januar startet auf Netflix und du hattest auch so Leute wie Gronkowski, wie heißt er denn?
Gronkowski, oder?
Gronkowski und Shaq O'Neal saßen beispielsweise nebeneinander und dann hält die Kamera drauf und die so, ja, wir machen bald auf Netflix so ein Ding, NBA trifft NFL und es war so eine ganz eigene Form von Vermarktung und während in den Boxrundenpausen gingen dann so Back-in-Action-Trailer auf, also Netflix versteht es auf eine andere Art und Weise, wirklich 360-Grad-Marketing aus so einem Event rauszuholen für sich. Da dachte ich so, okay, habe ich so noch nicht gesehen. Das Beste an der Fight Night war der Kampf direkt vor Jake Paul und Mike Tyson, weil das waren zwei Frauen, Serrano hieß die eine und die andere, oh, ich vergesse, Amerikanerin, Irin, und die haben sich richtig gegeben. Und die eine hatte so einen Cut über dem Auge, was dann bei einem Kopfzusammenstoß nochmal aufgerissen wurde, sodass das halbe Augenlid hier oben an der Augenbraue über dem Auge hing und du konntest in den Muskel reingucken, wie er sich bewegt, wenn das Auge sich bewegt. Super eklig, super krass, die haben sich keinen Zentimeter geschenkt, die sind richtig aufeinander los. Der Tyson-Paul-Fight war dann eher lame. Man muss aber sagen, Mike Tyson Ende 50, dass der überhaupt noch so im Ring steht. Und der hat ja auch noch mal die Tage geschrieben, dass er im Juni fast tot gewesen wäre, mit 8 Bluttransfusionen im Krankenhaus lag und überhaupt froh war, über die Runden zu kommen. Jake Paul hat in den letzten 10 Sekunden sich vor ihm im Ring verneigt, bedankt. So, das war, glaube ich, die größte Geste, dass er gesagt hat, hey, du bist so der Größte aller Zeiten, danke, dass ich gegen dich kämpfen durfte. Ansonsten war das jetzt auch nicht spektakulärer als der Raab-Regina-Halmich-Fight, was das rein boxerische angeht.
Ja, deswegen hatte ich mich so ein bisschen gewundert, weil das ging ja 2 Uhr nachts los und ich habe dann gesehen, dass du selbst um 4 Uhr irgendwas noch Stories gepostet hast.
David, ich habe dieser Tage keinen Schlafrhythmus.
Okay.
Deswegen ist es, ich versuche alles, wenn wir hier aufnehmen, 12.30 Uhr wach genug zu sein. Deswegen habe ich gesagt, wenn nicht jetzt, wann denn dann? Insofern habe ich mir das gegeben.
Ich habe mir gestern Abend noch extra für euch, für den Podcast und für dich, habe ich mir noch Dune Prophecy angeguckt, die neue Prequel-Serie, und ich glaube, es ist die, ich glaube, mehr Prequel geht eigentlich gar nicht.
Weil es über 10.000 Jahre nach vorne geht.
Ja, über 10.000 Jahre vor der Handlung von den Dune-Filmen spielt. Ich habe da kurzzeitig auch, oder beziehungsweise eigentlich war es nicht ich, meine innere Stimme wurde von Carly verdeutlicht. Die stand nämlich daneben, hat Wäsche aufgehangen und meinte so, 10.000 Jahre, was gibt's denn da zu erzählen? Also was haben, machen die da jetzt 10.000 Staffeln bis dahin? Und also es war genauso dieser Gedanke, ja, was haben die eigentlich da zu erzählen? Und es geht ja um den Schwesternorden, der später zu den Bene Gesserit wird, die ja in den Dune-Filmen eine große Handlung haben. Es geht dann auch so ein bisschen um, wie ist das Weltall überhaupt dazu gekommen? Also wie sind diese Galaxien? Es gab ja den Butlers Dschihad, wo die Menschheit gegen denkende Maschinen oder gegen KI gekämpft hat. Diesen Krieg haben sie gerade so gewonnen. Und daraus entsteht dann so eine neue galaktische Ordnung. Und irgendwie müssen die frühen Bene Gesserit sich irgendwie darin zurechtfinden und wollen auch ihren Platz an der Spitze, an der Macht, und formen jetzt ja diese Pläne, die dann ja auch immer noch in Dune irgendwie am Start sind. Nämlich, dass sie irgendwie jemanden installieren wollen an der Spitze des galaktischen Imperiums. Und das ist die Ausgangshandlung von der Serie, die deutlich, also sehr deutlich sogar, mit Dune nichts zu tun hat und eher sich versucht anzuheften an all die anderen Serien, die man jetzt zu zig gesehen hat. Also alles das, was versucht, Game of Thrones zu kopieren, zuletzt ja, wie ich finde, Those About to Die war ein sehr schönes Beispiel. Da reiht sich für meinen Geschmack Dune Prophecy gerade zu sehr ein. und hinterlässt gar keine eigenen Fußstapfen und entfernt sich meiner Ansicht nach auch voll von Dune, dem Film. Und das finde ich schade.
Das ist eine Buchverfilmung, ne, von
Christopher, seinem Sohn, glaube ich, ne?
Brian Herbert.
Brian?
Ja, Frank Herbert hat ja einige Bücher geschrieben und in der Familie wurde dann weitergeschrieben. Das basiert jetzt auf Sisterhood of Dune beziehungsweise Thron des Wüstenplaneten von 2012. Ja, also es geht halt um diese Anfänge dieser Schwesternschaft und die Idee von denen ist ja mehr oder weniger auf eine friedliche und über extrem lange Zeit und aber Generation und Generation geplanten Weg, sich so zu installieren als Macht. Machteinheit, die alles überdauert, die Adelshäuser und Herrscherhäuser überdauert, indem sie überall stattfindet und infiltriert, indem sie DNA archiviert und in ihrem eigenen Schwesterorden im Grunde wie so Brüter, Frauen, die quasi Nachkommen zeugen, die in ihrem Sinne dann weiter die Werte annehmen und das Universum gestalten. Quasi, sie wollen sich unabdingbar machen. Was ich dachte bei Dune Prophecies, es fühlt sich so ein bisschen an wie Dune Politics, dachte ich so. Das politische Dune. Es wird wahnsinnig viel geredet. Es gibt sehr viele Figuren. Klar, ich erwarte ehrlicherweise nicht die Schauwerte, weil das Budget nicht da ist von Denis Villeneuve. Also große Schlachten, Kriege, große Felder erwarte ich nicht. Wobei dann, wenn ich zum Beispiel den Shai-Hulud, also den Sandwurm auf Arrakis mal sehe, sah es für mich tatsächlich gar nicht schlecht aus. Wo ich so dachte bei den Effekten, oh, kann ich mit leben. Es ist aber alles sehr viel kleiner und sehr viel gedrungener. Ich finde es nett, dass wir mal mit diesem Schwesterorden auf ihrem Planeten Valach 9 in Berührung kommen. Und lange Zeit wird quasi etabliert, was sie vorhaben. Es geht um eine große Hochzeit, mit der man dem Imperator sehr nahe kommt und dann taucht plötzlich ein Soldat auf. Und dieser Soldat scheint einen Überfall auf Arrakis überlebt zu haben. Und da stellt sich dann aber die Frage, weil der mehr als nur ein Soldat ist, was ist da wirklich passiert? Ne, darin geht die erste Folge so ein bisschen auf. Und warum werden durch den Pläne durchkreuzt? Und zwar massiv durchkreuzt. Und das sind so die beiden Gegengewichte. Emily Watson spielt Valia Harkonnen zusammen mit ihrer Schwestern, wohl die führenden Figuren. Sie ist die aktuelle ehrwürdige Mutter. Und Travis Fimmel gibt Desmond Hart, diesen besagten Soldaten. So, und das ist so ein bisschen die Idee. Ich finde am Anfang, es sind noch sehr viele Figuren. Ich mag, wie die Serie aussieht, dafür, dass ich das ähnlich wie bei Pinguin im Vergleich zu The Batman auch abziehe und weiß, ich habe hier ein TV-Budget und ich habe hier kein Filmbudget. Ich stelle mich auf eine Serie ein, in der sehr viel geredet wird und die so ein Deep Dive in die Schwesternschaft mit sich bringt. Ich bin ehrlicherweise offen. Für mich ist das ein solider Start rein. Ich bin damit okay. Ich erwarte nicht den ganz großen Wurf, weil die Kinovorlage einfach auf einem so eigenen qualitativen Niveau arbeitet, dass ich dann mir auch nicht vorstellen kann, dass eine Serie da rankommen kann, ehrlicherweise.
Ja, das ist so ein bisschen der Gedanke, den ich hatte, während ich es geguckt habe, weil ich dachte so, vielleicht ist es zu viel erwartet oder zu viel verlangt von der Serie, den Stil der Filme so klar nachzuahmen oder zumindest nachzuzeichnen. Auf der anderen Seite dachte ich aber auch, es wird ja schon auch als sehr konkretes Prequel oder auch Spin-off zu den Filmen vermarktet, sodass ich hätte mir gewünscht, dass sie ein bisschen diese Atmosphäre, die die Filme erzeugen, weil Denis Villeneuve ja mit dem Worldbuilding, gerade beim ersten Dune, hat er sich weit aus dem Fenster gelehnt, hat auch mal Szenen gezeigt, wo einfach nur eine kleine Wüstenmaus durch die Gegend springt. Und ich hatte dieses Gefühl, diesen schmutzigen, dreckigen, staubigen Planeten atmen zu können. Genauso wie ich auch das Gefühl hatte, zumindest ein bisschen auf der Heimatwelt der Atreides. Weißt du noch, wie die heißt? Ich weiß es nicht mehr.
Meinst du Caladan?
Caladan, genau.
Oder meinst du bei den Harkonnen, die schwarz-weiße Welt?
Wie die heißt, weiß ich auch nicht mehr.
Harkonnen, da habe ich den Planeten
Gedi Prime, Gedi Prime.
Gedi Prime, genau.
Ja. Und das hätte ich gerne mehr gehabt. Und das ist hier gar nicht so. Also ich war ein bisschen enttäuscht davon, dass es selbst so diese typischen Establishing-Shots, die diese Serien in der Regel haben, wenig gibt. Sondern die gibt es immer so einmal. Also ich darf zum Beispiel, ne, wir sehen den Imperator, der hier von Mark Strong gespielt wird und dessen Heimatwelt. Und da wird dann einmal mit der Kamera drüber gefahren, das ist es dann auch schon gewesen. Und ansonsten schneidet diese Serie dann im Grunde nur zwischen den verschiedenen Sets hin und her, wo dann wie üblich so 3-4 Personen dastehen und ihre Ränkespielchen schmieden. Und da dachte ich so, ah Mann, das ist irgendwie ein bisschen schade, dass aus Dune dann etwas ausgekoppelt wird, bei dem die Sender, in dem Fall ist es ja HBO, die schon mal Game of Thrones gebracht haben, auch wieder nur die Gelegenheit schnüffeln, oh, das hier könnte unser neues Game of Thrones sein. Und das finde ich so, oh, weiß ich nicht, ich kann gar nicht sagen unmutig, aber ehrlich gesagt hatte ich ein bisschen erhofft, dass sie vielleicht eine neue Perspektive einschlagen, aber sie versuchen hier die Geschichte zu erzählen, die aber eigentlich nur als Setting oder Setup dafür gilt, mehr Game of Thrones zu haben. So wirkt der ganze Aufbau auch.
Ich bin so ein bisschen ein HBO I trust. Ich hoffe, da kommt mehr. Ich sehe da auf jeden Fall Luft nach oben. Ich finde, wenn du natürlich so ein größeres Universum und auch an Familien und so erzählen willst, irgendwie musst du in die Exposition rein. Für mich fühlt es sich gerade ein bisschen viel an. Also um es einzuordnen, ich finde, dass es bisher Dune Prophecy nach einer Folge nicht so gut gelingt, an der Kinovorlage dran zu sein, wie das der Pinguin geschafft hat in der ersten Folge. Aber deutlich besser als jetzt beispielsweise eine Continental-Serie an John Wick dran war. Ja, also stimmt, ich finde es keinen so schlechten Einstand. Ich warte mal gerne noch 2-3 Wochen, ehe ich dazu mehr habe. Es wären ja auch nur 6 Episoden erstmal, sodass am Weihnachten, 23. Dezember, schon Schluss ist mit Dune Prophecy. Und dann gucken wir mal, was das dann zusammengeschustert ergeben hat.
Ich dachte auch erst, ich gucke vielleicht nicht weiter. Und dann muss ich aber sagen, die letzten 10 Minuten, die du gerade schon angesprochen hast, wo Travis Fimmels Figur da eine große Rolle spielt, da merkte ich, vielleicht gucke ich doch weiter beim nächsten Mal. Da hatte es mich dann durchaus, weil ich jetzt auch wissen möchte, wie es weitergeht. Also wenn da mehr solche Haken ausgeworfen werden, dann lasse ich mich auch gerne einfischen. So ist nicht. Aber aktuell hat es mich noch eher so semi. Aber okay, vielleicht mögt ihr ja gucken, bei Wow könnt ihr die Serie unter anderem schauen.
Genau, Sky und Wow. Immer montags gibt es dann Nachschub die kommenden Wochen. Soll ich kurz, wenn wir gerade bei Sky und Wow sind, noch über eine andere Serie reden? Oder sagst du, nee, weil du letzte Woche schon nicht über sie reden wolltest?
Du meinst Day of the Jackal, die Serie, wo ich nicht eingeladen wurde zur Premiere?
Ja, soll ich mich darum mal kümmern, David?
Kümmere dich, aber nur wenn du sie zerreißt.
Nee, also ganz ehrlich, der Transparenz wegen, ich habe auch ein Placement für diese Serie diese Woche.
Was?
Ich habe ein Placement, aber auch, sie hat auf IMDb eine Wertung von 8,1. Also es deckt sich.
Das ist eine gute Serie.
Es deckt sich. Und vor allem, es gibt wirklich, gerade in der ersten Episode, ich glaube, die ist ein krasser Hook für dich. Die zweite und dritte verlangsamt dann zum Beispiel das Tempo. Ich habe jetzt 4 von 10 Episoden werden es gesehen und gerade kann man 6 schon gucken.
Basiert das auf dieser Nummer, die
Der Schakal der Buchvorlage, glaube ich, aus den 70ern. Und
worauf dann auch der Film basierte mit
Bruce Willis unter anderem. Ich glaube schon. Und es fühlt sich an wie David Fincher's The Killer auf Netflix letztes Jahr.
Aha.
Es gibt einen so geilen Shot wie Eddie Redmayne. Er ist ein Auftragsmörder. Er muss unter anderem, am Anfang denkt man, es ist eine deutsche Serie, weil die ersten 20 Minuten spielen in Deutschland. Da geht's um deutsche Politiker und er wird geholt, wenn internationale Organisationen oder sehr reiche Leute ein Problem haben, das beseitigt werden muss. Und wie er mit seinem Reisekoffer sich auf die Lauer legt und aus diesem Koffer heraus so eine geile Montage aus diesen ausziehbaren Griffen, aus den Rollen unten alles holt, um ein Snipergewehr zusammenzubauen, was darin verstaut ist und letztendlich einen Schuss abgibt über fast 4 Kilometer Distanz. Alleine wie in der ersten Folge erzählt wird, dass die Dauer der Kugel 6 bis 7 Sekunden braucht, um diese Strecke zurückzulegen. Und er drückt ab. Du siehst, wie der Vorhang an dem Fensterbau ist, zur Seite gezogen wird durch den Luftsog und die Kugel fliegt und trifft dann das Opfer. Mega geile Einstellung und Spannung, genau wie ich es bei The Killer hatte, als sich Michael Fassbender gegenüber auf die Lauer legt, wenn du dich erinnerst. Mhm. Also sehr präzise, sehr klar, dachte ich so, aha. Und bei dem Intro siehst du ihm so einen weißen Alfa Romeo, so Serpentinen langfahren. Ganze Intro-Titelsequenzen plus die Musik. Man kann sagen, 1:1 geklaut oder 1:1 richtig gut nachgemacht, James Bond Vibes. Also tatsächlich war ich so, aha, hätte ich nicht gedacht. So ein bisschen The Killer trifft auf James Bond. Es wird dann aber ein bisschen langsamer in den folgenden Episoden. Aber Eddie Redmayne hat eben so ein Gesicht und wie der sich da mit seinen Masken versteckt und seine Nummern durchzieht. Also ich guck's mir auf jeden Fall an. Also weiter an, hat mich ganz gut gekriegt. The Day of the Jackal. Hatte nämlich bei uns, muss man sagen, seine Premiere und Eddie Redmayne war da und David war nicht eingeladen. Schweinerei. Kommt nicht wieder vor.
Absolute Schweinerei.
Muss mich kümmern.
Ich schreibe nachher noch einen Fanbrief an Eddie Redmayne.
An Eddie.
Eddie, lieber Eddie.
Lieber Newt Scamander.
Ja.
Was war das denn?
Du bist ja auch Gamer. Weißt du, welches Spiel 20
Jahre
alt
gewonnen? Weißt du, was ich jetzt habe? Sekunde, was ich habe?
Steam Deck, ne? Habe ich gesehen, ne?
Ja, ich habe ein OLED Steam Deck gekauft und ich schwöre dir.
Ich dachte, du willst mir mein verspätetes Hochzeitsgeschenk überreichen.
Willst du es haben? David, ich habe dich. Du hast mehrfach gesagt, du willst nichts haben. Hör auf, mir jetzt immer hinterher zu werfen.
Nee, ich will stichel ja nur ein bisschen. Aber wie ist es? Spielst du damit schon ab und zu?
Na, ich habe super viel Brotato drauf gezockt. Mhm. Aber jetzt, da wo der Schlafrhythmus im Arsch war, liegt seit 10 Tagen oder so einfach bei mir in der Ecke. Und ich denke immer wieder, boah, ich könnte mal, aber dann gucke ich lieber was oder mach was anderes. Aber prinzipiell voll geil. Wirklich die Haptik, das Display, die Steuerung, das Gewicht. Also wenn du dir sagst, du magst Handheld und ich hatte vorher nur die Switch und hatte in ganz vielen Tests gesehen, Steam Deck ist Nonplus Ultra, ist es wirklich. Also ich kann es dir nur empfehlen, wenn du Bock hast und sowieso viele Steam-Spiele spielst.
Für mich ist es ja eigentlich nur, ich will das unbedingt haben, weil ich, also zwei Dinge. Ich kann dann mehr Zeit mit der Familie verbringen, weil es halt wirklich so ist, es gibt manchmal so Spiele, da denke ich, die gibt's halt nicht auf der Switch und die gibt's dann nur auf dem PC und ich will mich nicht in die Ecke setzen mit dem PC, sondern lieber...
Aber dann kann ich dir das doch ausleihen. Dann leih ich dir das mal ein, zwei Wochen aus. Man muss bei David dazu wissen, alles, was ich ihm bis jetzt ausgeliehen habe, ist monatelang nicht wieder aufgekreuzt oder sogar verloren gegangen.
Deswegen, ja. Nein, ich habe gesagt, ich werde mir das dieses Jahr zu Weihnachten selber gönnen. Ich bin ja relativ geizig zu mir, aber ich will mir auf jeden Fall noch eine holen.
Mach das, ist
cool. Weil die ganzen Indie-Games, die darauf erscheinen, die kann ich halt sonst gar nicht zocken. Und wie gesagt, wenn die Mädels irgendeinen Schrott gucken, dann kann ich mich daneben legen und dann nebenbei...
Nur ein Tipp, ich habe mir die Terabyte-Version geholt, dann habe ich gesehen, da ist ein Micro-SD-Slot. Mach das nicht, hol dir 512 Gigabyte und dann schieb eine Micro-SD rein. Ist günstiger.
Okay. Ich wollte eigentlich dich ansprechen auf den 20. Geburtstag von Half-Life, weil ich mal was anderes machen wollte. Ich habe nämlich dieser Tage die neu erschienene Doku zu Half-Life 2 der Entwicklung. Vielleicht erinnerst du dich noch, legendärer Klassiker gewesen, 2004 erschienen.
Hatte Half-Life nicht diese Laserwaffe, mit der man, wenn man gegeneinander gespielt hat, auf einer Karte durch die Wand schießen konnte?
Nein.
Doch, es gibt die, wenn man so aufgeladen war, wo man jemanden hinter der Wand treffen konnte. War das nicht so eine Glut? War das?
Nee.
War das Unreal 2 vielleicht dann? Unreal Tournament könnte es auch gewesen sein.
Unreal Tournament kann es gewesen sein. Also in Half-Life 1 hatte ja glaube ich, keinen Multiplayer. Teil 2 weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt.
Okay, dann war es vielleicht Unreal Tournament. Okay.
Das ist halt einer der legendärsten Shooter, wie ich finde. Und für diejenigen, die sich für solche Sachen interessieren, wollte ich einfach auch mal erwähnen, auf dem YouTube-Kanal von Valve mit V geschrieben, gibt es zwei Dokus. Letztes Jahr kam schon eine zu Half-Life 1, die fand ich schon echt spannend. Die zum zweiten Teil finde ich fast noch ein bisschen besser, weil das Spiel halt ein legendärer Klassiker ist. Geht 2 Stunden und immer noch 2 Stunden zu kurz, weil ich mir bei fast jedem Abschnitt dachte, ob sie jetzt über die Physik sprechen oder die Charaktere und die Schwierigkeiten, die dabei aufgekommen sind. Ich habe immer das Gefühl, es ist alles super spannend und dann bricht es gerade ab, weil sie halt in den 2 Stunden irgendwie alles abdecken wollen. Da hätten sie lieber eine YouTube-Serie machen können. Verstehe ich dann auch fast gar nicht, warum das nicht gemacht wird. Das war letzte Woche bei John Williams auch so, wo ich dachte so, warum macht ihr denn dann bei, ne, ihr seid ja online, ihr könnt so viel Content produzieren, wie ihr wollt und gerade mehr ist ja eigentlich nicht schlecht, macht doch eine 4-teilige Serie draus. Und dann könnt ihr noch mehr über John Williams erzählen, aber es passiert dann irgendwie nicht. Und es war jetzt hier auch so, bei YouTube hast du unendlich Platz, warum nicht einfach hochladen? Aber ja, also für diejenigen, die da ein bisschen eintauchen wollen, mal als kleine Empfehlung, ist eine sehr, sehr schöne Doku von Valve selbst produziert. Aber ich meine, sagen wir es mal so, da sich selbst Honig ums Maul zu schmieren, macht in dem Fall voll Sinn, weil es eins der besten Spiele aller Zeiten ist. So, ich erzähle dir noch was kurz zu einem der besten Filme des Jahres, nämlich Conclave. Haben wir letzte Woche drüber gesprochen, gilt als einer der Oscar-Anwärter des Jahres. Und das hätte ich ehrlich gesagt nicht kommen sehen, weil als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich erstmal, oh, Ralph Fiennes spielt einen Typen, so einen Dekan, der in Rom, im Vatikan, sitzt da rum und...
Dekan? Nee, du meinst...
Dekan, ich glaube, er wird Dekan genannt im Film, aber es kann ich mich auch irren, aber ich hatte das Gefühl, ich habe die englische Version geguckt und da wird er auf so eine Weise bezeichnet, wo ich dachte, hä, ist das nicht irgendwie so einer, der in der Schule...
Also nicht Kardinal, wirklich Dekan.
Nee, ich glaube, er heißt da Dekan.
Vielleicht ist er der Vorsteher.
Ja, genau. Und er ist der Vorsteher der sogenannten Konklave. Was nämlich passiert in Konklave ist, der Papst stirbt. Gleich in der ersten Szene kippt er quasi weg und dann sieht man, wie er quasi diesen Auftrag gibt an Ralph Fiennes, du musst jetzt meine Nachwahl leiten. Und Ralph Fiennes wundert sich erstmal, warum gerade er das machen soll. Und im Laufe dieses Films kommt er dann langsam zu der Erkenntnis, warum er vielleicht der Richtige sein könnte, weil du hast es letzte Woche schon gesagt, als wir darüber gesprochen haben, diese Konklave, wo dann halt auch die ganz, ich glaube, Vatikanstadt oder zumindest der Vatikan werden abgeschottet, so die Fenster werden richtig verdunkelt, sodass es keinen Kontakt nach außen gibt, sodass diese ganzen Kardinäle einfach aufeinander sitzen und dann wird gewählt. Immer und immer und immer und immer wieder. Bis Rauchschwaden von dem Schornstein irgendwie auftreten, der signalisiert, jetzt ist der Papst endlich gewählt.
Genau, da kommt schwarzer Rauch, wenn abgestimmt wurde ohne Ergebnis und weißer, wenn dann, glaube ich, das Ergebnis kommt. So ist das, glaube ich.
Genau, ja. Und hier ist es halt so, dass es genauso ist, wie du letzte Woche sagtest, es sind eine Menge Macht- und Ränkespielchen. Es wird direkt Konzept von der ersten Sekunde an werden so die Animositäten untereinander führen dazu, dass sie sich regelrecht ja Fallen stellen und also das artet zu einem richtigen Politthriller aus, wo dann Ralph Fiennes Figur wie so einen Detective in so einem Police Procedural muss er sich dann so durch alle möglichen Hints durcharbeiten, findet dann irgendwelche Notizen vom Papst, der ihn vor Dingen warnt. Und einige Figuren spielen dann ein doppeltes, vielleicht manchmal sogar dreifaches Spiel. Und zwischen all dem, wo dann ne, alte weiße Männer über Gott und den Papst sprechen und eigentlich aber eher sich selbst meinen, weil sie so einen eigenen Götterkomplex haben, muss dann Ralph Fiennes auch noch für sich die Frage klären, was er denn eigentlich will, ne, weil er sich auch zur Wahl stellen wird. Und das ist sehr komplex, aber wirklich schön, also erstmal toll gefilmt. Das sieht fantastisch aus. Es gibt hier Einstellungen, da willst du dir mal wieder die Finger lecken. Es ist wirklich erstaunlich, was Edward Berger aus diesem verengten Setting rausholt. Mich hat der Film immer wieder erinnert an sowas wie die 12 Geschworenen von Sidney Lumet. Der spielt ja zwar nur in einem Raum, aber da hast du halt 12 Männer, die miteinander diskutieren. Und das hält Sidney Lumet ja über die gesamte Laufzeit so spannend, ja, dass du denkst, hey, wie denn? Ja, die verlassen den Raum nie und reden nur. Und zwar über dieselbe Sache. Und das passiert hier auch, aber es ist so gut gemacht. Und es hat einige richtig tolle Einstellungen mit fähiger Hand inszeniert. Der ist wirklich edel. Das ist so ein Edel-Thriller, muss man richtig sagen, den ich nicht habe kommen sehen. Für mich eine der großen Empfehlungen des Jahres. Wird auf jeden Fall auf meiner besten Liste landen.
Sehr
und
spannend.
Und startet diese Woche, glaube ich, ne?
Diese ja. Woche. Muss ich dann auf jeden Fall demnächst mal nachholen. Ist ja sowieso, ne? Diesem ganzen Verborgenen und Mächtigen haftet ja auch immer so was unsagbar Geheimnisvolles an, ne? Mhm. Was Gutes und was Böses. Und die Geschichte des Christentums in der Kirche reicht natürlich durch die Vergangenheit, durch auch so viele Blutbäder. Und wenn man sich anschaut, ich meine, wir sind Papst, 2006 oder so war das, ne?
Ja, ja.
Ist ja einer der wenigen Päpste, die noch zu Lebzeiten zurückgetreten sind, damit es einen zweiten oder einen neuen Papst geben kann. Und die Diskussionen, ich glaube, ist ja jetzt Argentinier, ne? Ja, ist das Franziskus
ja,
gerade?
Ich glaube,
bin
ja.
So drin. Ist Argentinier. Und diese Diskussionen, die dann auch immer entstehen, die ganzen Experten, die kommen, es bräuchte mal einen Papst aus Afrika oder einen schwarzen Papst. Oder nee, es muss Südamerika sein, die Region so mit den meisten Anhängern. Und dann wird natürlich immer die Vormachtstellung von Italien und Rom und die Bedeutung des italienischen Papstes sehr in den Vordergrund gestellt. Das ist ja wirklich immer Wahnsinn, was da alles passiert und abgeht und was diese Kardinäle alles für sich nochmal für Machtpositionen innehaben und ja. Nach welchen Ritualen und das abläuft und so. Das ist eine komplett und gänzlich eigene Welt. Alleine deswegen finde ich es, glaube ich, schon faszinierend. Und mich wundert es ja auch nicht damals, diese ganzen Tom Hanks, hier Sakrileg und so weiter, die ganzen Dan Brown-Verfilmungen, ne? Allein wie in diesem Mystischen waren ja auch immer so erfolgreich. Deswegen klingt trocken, aber gut. Insofern bin ich gespannt.
Ist nicht trocken, also wirklich nicht. Ist wirklich nicht trocken. Okay. Das hätte ich genau so erwartet, aber es ist wirklich...
Spielen auch so Liaisons zu Frauen, Verfehlungen, fleischliche Verfehlungen eine Rolle?
Ja.
Okay.
Ja, kann man so sagen.
Okay. Okay. Gut. Konklave. Diese Woche neuer Edward Berger, der einen Lauf hat. Ich hatte mich versucht, heute Morgen dran zu erinnern. Der hat doch irgendeinen großen Film, den er macht. Der macht doch irgendeinen großen Franchise-Film. Weißt du aus dem Kopf,
nee,
was es ist?
Habe ich nicht bekommen.
Hat der Jason Statham? Der hat irgendeinen größeren. Der inszeniert irgendeinen. Nee, oder einen Keanu Reeves-Film. Bist du gerade am Googeln schon?
Ich bin jetzt gerade am Googeln. Ja, ich schau mal nach.
Er macht wirklich einen Big Budget. Irgendeine Big Budget-Geschichte macht er jetzt. Oder ist es für Netflix? Ich weiß es nicht. Er macht was Größeres jetzt.
Ah, The Bourne Dilemma. Ein Bourne-Film.
Ah, genau. Den neuen Matt Damon-Bourne-Film. Richtig.
Ach, ja, Matt Damon stimmt. Soll da drin mitspielen? Der hat doch schon beim letzten Film gesagt, dass er sich zu alt dafür
Matt
findet.
Matt Damon hat gesagt, er hat Bock. Er hatte schon Interviews. Ich glaube, bei Stephen Colbert oder so gesagt, er findet Edward Berger richtig toll und würde mit ihm arbeiten wollen. Ja, ja, er macht den nächsten Bourne-Film.
Ah, okay, also mit dem Auge für Bilder, was er hat.
Ja, der kommt jetzt ganz oben an.
Das ist geil. Ey, Edward, komm doch mal hier in den Podcast. Das wäre doch was.
Wir sind die dann angekrochen kommen, wenn die Leute erfolgreich sind. Das ist immer gut.
Ja, vorher, ich sagen wir es mal so, ich kannte ihn vorher nicht. Also was hat Edward Berger
vorher? Vor dem Westen nichts Neues hatte ich ihn auch nicht auf dem Schirm. Ne?
Ja, also ich sehe jetzt gerade auf IMDb so Sachen wie Polizeiruf 110 hat er gemacht, Tatort hat er gemacht. Aber also wenn wir hier jeden Tatort und Polizeiruf-Regisseur einladen.
Ey, bei Christoph Waltz liest sich die Vita auch ziemlich genau so vor,
ja,
in Glorious Bastards.
Ja, das stimmt.
Insofern. Es ist, wie es ist. Wir haben beide, oder ich habe einen Film geschaut, wo David meinte, guck den mal an, der startet auch diese Woche. Ein Film, der in Österreich spielt, Oberösterreich, Mitte des 18. Jahrhunderts. Ich glaube genau 1750. Der heißt Des Teufels Bad. Lief auf der Berlinale und der beginnt damit, ich wurde gewarnt, ich habe mir einen Streaming-Link besorgt und meinte jemand, Robert, wenn du gerade frisch Vater geworden bist, Eröffnungsszene ist knackig. Ist so, okay. Ich so, alles klar. Ich fand es dann wirklich auch ein bisschen schockierend, aber jetzt nicht so wild. Kann man spoilern, was passiert oder nicht?
Doch, ja, das kannst du ruhig erzählen, weil das ist im Trailer auch gezeigt und okay. Ist in den ersten.
Eine Frau hat ein weinendes Kind auf dem Arm, scheint wie lethargisch durch die Gegend zu schauen, scheint entweder überfordert davon zu sein oder gar nichts mehr zu spüren und tritt an den Rand eines Flusses oder Baches, der in einen Wasserfall mündet und schmeißt dieses Kind diesen Wasserfall hinunter, was dann auch mehrfach auf Felsen aufsteht.
Das ist zu der damaligen Zeit tatsächlich auch eine Sache gewesen, die ging wie so eine regelrechte Epidemie durch die mitteleuropäischen Raum, auch durch den deutschen oder eben auch österreichischen Raum, weshalb dieser Film dieses Thema quasi aufgreift und so ein bisschen die Frage stellt, wie kann es dazu kommen, dass zu einer gewissen Zeit in unserer Geschichte hunderte Kinder umgebracht wurden?
Das lösen wir das jetzt auf oder nicht?
Nee, das lösen wir. Okay. Das löst ja der Film
okay.
dann erst
ja,
auf.
Ja, aber ich finde, okay. Und dann springen wir zu einer Frau rein, die in einer Ecke lebt mit ihrem Mann. Der hat sich ein bisschen verschuldet für so ein kleines, einfaches Häuschen, die eine Schwiegermutter hat, die extrem übergriffig ist und die einfach vom Leben überfordert ist. Die wünscht sich ganz doll ein Kind zu haben, aber ihr Leben spielt ihr immer übler mit. Und die verliert immer mehr auch das Interesse am Leben. Ich würde fast heutzutage sagen, die ist einfach schwer depressiv. Ne, was damals keine Rolle spielt, so wirkt es zumindest ein bisschen auf mich und darauf wird keine Rücksicht genommen oder eingegangen und die fässt einen ganz eigenen Plan, wenn es darum geht, irgendwie noch mit ihrer Seele glücklich zu werden und auch zu einer Zeit, in der durchaus das Jenseits und das Diesseits verankert ist, tief im Glauben der Menschen, dass es eben auch ein Leben nach dem Tod gibt und wie das aussehen könnte. Dabei würde ich es, glaube ich, belassen.
Das ist der neue Film von Veronika Franz und Severin Fiala, das all diejenigen, die diesen wirklich schönen Horrorgeheimtipp Ich seh kennen, kann ich nur sagen, diese beiden, die wirklich auch ein schönes Gespür für bedrückende Spannung haben, die können das immer noch. Die hatten ja zwischenzeitlich den US-Film The Lodge gemacht. Der war so, da hat nicht so ganz so funktioniert, was aber eher an der Story lag, nicht an der Inszenierung. Und hier zeigen sie für mich wieder, hier sind sie zurückgekehrt zu ihren Ursprüngen. Was ich an Des Teufels Bad sehr interessant finde, ist, dass ich, glaube ich, seit The Witch keinen Film mehr gesehen habe oder im Grunde allem, was Robert Eggers ja probiert, der eine so sehr zeitgetreue Umsetzung haben möchte. Hier versuchen sie wirklich die Sprache der damaligen Zeit gar nicht erst zu verändern. Also hier wird so krass geösterreicht und geslangt. Ich musste Untertitel anschalten. Ich habe es tatsächlich nicht verstanden ohne. Aber auch die Geflogenheiten und das Leben an sich, wie das gezeichnet wird im Mittelalter.
Also Mittelalter jetzt mal ein großes Anführungszeichen, Mitte 18. Jahrhundert.
Ja, aber
es ist. Also, kommen jetzt die Historiker mit ihren Nachrichten und sagen, David, okay. Du bist aber nicht mehr Mittelalter, so nur kurz gesagt.
Ach, ich habe mit der Kleinen, wir haben neulich eine Geschichte, habe ich mit Holly musste ich das machen und da haben wir die genauen Jahreszahlen gehabt, aber ich kann dir jetzt gerade auch nicht sagen.
Also ich habe in der Schule noch gelernt, dass es quasi mehrere Enden gibt. Ne? Manche sagen mit Entdeckung Amerikas und Kolumbus endet das Mittelalter, andere verorten es dann später als Richtung industrielle Revolution oder wo mit der Renaissance verbunden. Also es ist so.
Ja.
Es gibt da echt, also auf jeden Fall würde ich sagen, 1750 lehnen sie dich sehr weit aus dem Fenster, das noch Mittelalter zu nennen.
Die Zustände sind wirklich so, sie leben in Hütten aus Stein, in denen kein Licht ist und dann werden Fische mit einem Stein erschlagen. Und im Grunde, also der größte Horror an diesem Film, bei dem ich lange Zeit nicht wusste, was ist das eigentlich für ein Genre? Ist es Horror? Weil die Stimmung sehr bedrückend zum Teil ist, weil die Bilder auch krass sind zum Teil. Aber so richtig es gibt keine Jumpscares, es gibt nicht das Monster, das im Wald auf jemanden wartet, so, dass ich lange Zeit dachte so, wohin will dieser Film? Und der eigentliche Horror war für mich tatsächlich diese Lebensumstände mir anzugucken.
Und dass das halt auch das normale Leben ist. Das normale genau. Leben damals wirkt deutlich schlimmer als heute gefühlt im Knast. So,
ja,
also
ja,
es
ja.
Ist so,
ja. Also Carly sagt ja immer scherzhaft und da gebe ich ihr komplett recht, Carly glaubt ja an mehrere Leben. Sie glaubt ja, dass man immer wiedergeboren wird in verschiedenen Zeitaltern und sie meint immer, falls es sie gab im Mittelalter, dann ist sie wahrscheinlich geboren worden und hat dann nach 20 Minuten gesagt, nein, I'm out of here, ich bin hier raus, weil ihr das zu krass gewesen wäre. Und das muss man sagen, das spielt schön auch in diese Handlung mit ein, weil man kann da, glaube ich, schnell sehr hoffnungslos werden, wenn man in einer Zeit groß wird, wo man sich ja einen abackert, wo vor allen Dingen von dir als Frau eine ganze Menge von Dingen erwartet werden. Auf der einen Seite bist du eine perfekte Hausfrau, aber wenn du nicht auch Mutter bist und wenn du nicht vor allen Dingen sehr schnell Kinder gebierst, dann bist du eigentlich schon Sünderin. Und da spielt hier noch ein bisschen das Verhältnis zu ihrem Mann mit hinein, der auch nochmal so eine spezielle Rolle dabei spielt, weil der eher so auch so ein spezielles First in der Geschichte zu sein scheint. So wirkt es zumindest für mich auch. Und deswegen, ich fand ihn sehr, sehr atmosphärisch. Ich fand es total beeindruckend zuzugucken bei diesen Alltäglichkeiten, die da gezeichnet werden.
Wie zum Beispiel medizinische Behandlung aussieht oder wie so eine Bäderkultur, was da so passiert.
Genau, wie man seine Sachen wäscht und wie man die Fische fängt, wie man dann die Sachen auch ausnimmt.
Also auch dieses ständige Gefühl, dass jede Erkältung der Tod sein könnte, so, weißt
genau,
du?
Das genau, ja, ja. Und all das wird aber sehr, sehr, ich will gar nicht sagen, langatmig gezeigt, aber sie zeigen mit der Kamera viel auf diese Dinge drauf. Und ich hatte aber nie das Gefühl, dass ich dachte so, oh, jetzt kommt doch mal zum Punkt, sondern weil sich das schön in die Atmosphäre einfügt und sie damit auch spielen und das aber auch sicher mit dem langsamen Verfall unserer Hauptfigur verflechtet, hatte ich immer das Gefühl, dass es notwendig ist, diese Dinge so zu zeigen. Ich fand den richtig atmosphärisch, richtig schön. So ein bisschen hat mir der Punch gefehlt und ich merkte auch beim Ende so, so ganz so glücklich bin ich damit nicht, aber ehrlich gesagt war das ein sehr schöner Film.
Ich finde, dieser fehlende Punch, der zeigt sich dann doch ein bisschen in der Lauflänge. Ich finde, die 2 Stunden, das merkt man ja immer mal wieder, weil sich dann eben dann doch diese Bilder wiederholen. Ich finde es eben krass zu sehen, wenn man aus heutiger Sicht draufschaut. Das ist damals völlig normal. Du bist entweder in einen Kreis hineingeboren, der herrscht, oder in einen Kreis, der beherrscht wird. Und sozialer Aufstieg, das existiert nicht unbedingt. Das ist aus heutiger Sicht total trostlos und total traurig, aber damals eben Lebensrealität und vielleicht auch gar nicht weiter wild. Es gibt so eine bezeichnende Szene, da steht die Hauptfigur, weil sie im Grunde was wieder gut machen will. Vor allen anderen begibt sie sich in einen Schlammpfad, um dort, ich glaube, fischen zu gehen. Mhm. Und die gesamte Gemeinschaft, bestehend aus 20, 30 Leuten, macht sich auch auf den Weg und beobachtet im Vorbeigehen die. Und da siehst du dieses Gefälle, wie jemand im Ansehen der Gemeinschaft sinkt und dann auch keine Chance hat, mehr da rauszukommen. Es gibt auch eine Szene, wo eine Frau im Grunde, weil sie schwanger ist, ein zweites Stück Brot gerne hätte bei der Verteilung und es nicht erhält. Und dann sagt die andere Frau dann bloß noch so, gibt dir bloß gar nichts, das ist eine Schlampe, mit der brauchen wir nichts zu tun zu haben. Also ja, richtig hart.
Dieses typische dörfische Gespotte.
Also wirklich ganz klar, es gibt da überhaupt kein, also Mitgefühl, Empathie, ein Wort, was erst später erfunden wird als dieser Film.
So meine ungefähr. Großmutter sagt heute noch Sätze wie, und die habe ich schon damals nicht verstanden, aber heute natürlich noch weniger, was werden die Leute sagen? Und ich habe schon früher gefragt, und das frage ich heute umso mehr, welche Leute, wer interessiert sich einen Scheiß für uns? Aber meine Oma kommt natürlich aus einer Zeit noch, und das ist halt eben noch gar nicht so lange her, meine Oma ist jetzt an die 90, wo das halt wirklich so war auf dem Dorf, wo jeder von jedem alles wusste und wo dann geredet wurde.
Du, ich habe früher in Friesheim gewohnt, mitten in Berlin, also ähnlich so wie du mitten in der City. So, da ist Anonymität pur, aber jetzt wohne ich am Stadtrand. Und gestern sind wir zum Beispiel abends noch hier mit Kinderwagen und Hund raus und am Ende sind 4, 5 Nachbarn mit den Hunden ringsherum um uns gelaufen. Und das ist genauso schön, wie es aber auch befremdlich ist, ne? Wenn alle wissen so, ah und hier, und dann kommst du ins Quatsch, du hast Gemeinschaft im guten wie im schlechten Sinne. Alle wissen, wenn irgendwas ist. Ich habe mal irgendwann so ein Rudergerät einem befreundeten Polizisten verkauft, weswegen die Polizei bei uns stand, um das Rudergerät abzuholen im Dienst, sondern sie machen mir egal. Mhm. Was aber passierte ist, über die nächsten 2 Wochen haben mich Nachbarn 2, 3 Straßen weiter noch gefragt, ob alles okay sei. Die Polizei sei ja da. Also es ist völlig skurril.
Ja, das kriege ich natürlich hier mitten in der Innenstadt nicht mit. Wer weiß, vielleicht ist es auf den Dörfern immer noch so. Aber das ist für mich der ultimative Horror. Also für mich wäre es ja schon, in deine Situation zu ziehen, weil ich liebe die Anonymität in der Stadt. Ich will mich auf keinen Fall mit meinen Nachbarn unterhalten müssen. Und deswegen ist dieses, kam das nochmal mehr bei, das Teufelsbad. Also das Teufelsbad, ich bin mir ehrlich gesagt jetzt ein bisschen unsicher gewesen, weil ich habe mehrere Zahlen gelesen. Mal den 14. November, mal den 21. November. Kannst du bestätigen, wann der jetzt letzten Endes angelaufen ist?
Also ich habe den jetzt für diese Woche auf dem Schirm und warte mal, das finde ich jetzt raus. Wenn ich den erst noch bespreche, ist der noch nicht raus. 14. November, der ist schon raus, scheiße.
Ah ja, okay. Ich hatte das unterschiedliche Zahlen jetzt gelesen. Die müssen den irgendwie verschoben haben oder so. Anders kann ich
nicht. Der ist auch die Oscar-Einreichung, sehe ich gerade.
Ja, ja, der ist die Oscar-Einreichung aus Österreich.
Ah, die Info siehst du, das ist mir sehr.
Also haben wir keinen schlechten Film gesehen und ihr könnt ihn auch noch gucken. Also ich würde wirklich sagen, wenn ihr so ein bisschen, ich habe jetzt gestern bei den Filmfressen gesehen, dass sie ihn als den härtesten Horrorfilm des Jahres bezeichnen.
Okay, wer sind die Filmfressen? Das habe ich noch nie gehört.
Na, kennst du nicht? Die Filmfressen ist ein relativ kleiner Kanal auf YouTube und Schröckert hat mal über die gemeint, also wenn du bei einem Filmquiz, alle sagen ja immer, er sei der Krasseste, aber wenn du bei einem Filmquiz mal antreten willst und so richtig obskure Fragen kommen, die sind auf jeden Fall die beiden, die das beantworten können, weil die haben so richtiges Nerdwissen. Die haben den schon besprochen bei sich auf dem Kanal und fanden den sehr stark. Dem kann ich nur beipflichten. Ob es jetzt der härteste Horrorfilm des Jahres ist, weiß ich gar nicht. Würde ich nicht unbedingt unterstreichen. Ich würde nicht mal sagen, dass es ein Horrorfilm per se ist. Als das sollte man es, wobei haben sie, glaube ich, auch nicht gemacht. Aber ist auf jeden Fall empfehlenswert. Schaut euch den an. Kurswechsel, Robert. Ich stelle euch jetzt kurz was vor, damit es nicht so passiert wie jetzt bei Des Teufels Bad, wo ihr sagt, oh, viel zu spät, der läuft jetzt schon eine Woche, habe ich jetzt einen Film, der kommt tatsächlich. Ein
Film, von dem man noch nicht weiß, wann er ins Kino kommt.
Doch, er kommt im Januar, habe ich geguckt, und zwar Flow. Okay. Flow habe ich am Wochenende gesehen, der wurde nämlich hier in Berlin in vereinzelten Vorstellungen gezeigt und ist ein Film, der mich richtig umgehauen hat. Und zwar so sehr, dass ich dir hinterher und auch in unsere Filmkritiker-WhatsApp-Gruppe reingeschrieben habe, den anderen Kollegen, ey, unbedingt merken, der hat mich völlig umgehauen. Das ist ein Film, der lief schon in Cannes, hat da schon sehr, sehr gute Kritiken bekommen, ist nämlich von einem lettischen Regisseur, der in der Vergangenheit schon Filme gemacht hat, die erinnern, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel Journey kennt, wo so eine Figur in der Einsamkeit...
Sieht richtig schön aus, ne? Sieht richtig schön aus.
Journey, meinst du?
Ja, ja.
Ja, ja. Und Flow, der Film, der ist so ein bisschen so ähnlich. Hier geht es darum, dass eine Apokalypse im Grunde passiert. Das reimt man sich schnell zusammen, weil wir sind auf so einem, in so einem grünen Wald und da ist eine Katze unterwegs, die morgens auf ihren Morgenspaziergang geht und plötzlich brechen riesige Wassermassen durch die Bäume, spülen durch das Tal und reißen alles mit sich. Und wie sich dann relativ schnell zeigt, wird alles mitgerissen. Also nichts bleibt übrig und der Wasserspiegel steigt so hoch, dass selbst riesige Statuen, die von den Menschen aufgebaut wurden, noch an ihrer Spitze unter Wasser landen. Also der Wasserspiegel ist im Grunde das, was Waterworld nachgezeichnet hat. Diese Katze kann sich an einen erhöhten Punkt retten und ist dann aber auch kurz davor unterzugehen, sieht dann aber ein Boot. Und auf diesem Boot steht ein Kapibara, ein anderes Tier, was auch sich irgendwie retten konnte. Und so langsam wird, wie so auf so einer Arche, wird auf diesem Boot finden sich immer mehr Tiere ein. Unter einer, also ich glaube, es ist ein Wasserschwein tatsächlich, aber es kommt dann noch ein Lemur, ein Affe dazu, es kommt ein Hund dazu, dann kommt irgendwann ein Sekretärsvogel dazu und diese kleine Gruppe, ohne dass jemals ein Wort gesprochen wird, erlebt ein Abenteuer in dieser Apokalypse, wo sie irgendwie versuchen müssen, wie das bei Tieren dann ja auch ist, so ist ja jetzt nicht, dass sie miteinander kommunizieren könnten und es gibt ja auch kein Ziel, weil auch selbst für dich als Zuschauer unklar ist, was ist denn das? Was dieser Film auch sehr schön macht, ist, dass diese Welt sich nicht so ganz erklärt, weil man zum Teil Tiere sieht, die nicht unserer realen Welt entsprechen können und auch so Dinge passieren, die so ein bisschen metaphysisch werden und da dachte ich so, was ist das hier? Das hat mich sehr fasziniert, während eine tolle Reise, eine tolle Fabel auch erzählt wird zwischen Tieren, die natürlich so, ne, die tierischen Entsprechungen von menschlichen Counterparts sein könnten, um dann über Freundschaft zu erzählen, Zusammenhalt, auch zwischen verschiedenen Rassen den Zusammenhalt. Das hat mich sehr, sehr, sehr berührt mit einem grandiosen Soundtrack dazu. Also ich kann euch dem nur empfehlen, das ist für mich der schönste Animationsfilm des Jahres. Wie gesagt, der wird Anfang Januar starten, wurde jetzt, ich weiß gar nicht warum, gezeigt in einigen Kinos und vielleicht könnt ihr ja mal Ausschau halten nach Flow, ob das bei euch auch soweit ist. Auch der wird auf meiner besten Liste des Jahres auftauchen. Schaut euch mal den Trailer an. Wenn ihr auf Katzen steht, werdet ihr sowieso reingehen wollen, aber auch ja einfach so auf so Vibe-Filme. Das muss man dazu sagen, hier wird nicht gesprochen. Das war dann so, auch so, es hatte uns hier zu Hause so ein bisschen gespalten, weil ich war mit Kali drin und die meinte so, oh, da passiert so wenig und das sehe ich halt anders. Also wenn du einen Film brauchst, wo die Charaktere sich auch erzählen, was denn da passiert, ne, wenn du sowas wie Madagaskar lieber sehen möchtest, das bekommst du hier nicht, sondern es ist eher so eine Atmosphäre-Bolzen.
Der ist nur 84 Minuten lang Also auch sehr kurz gehalten. Ich gucke den Trailer hier parallel hindurchlaufen. Sieht wirklich schön aus. Und David sagt also, schöner als der wilde Roboter dieses Jahr. Und der war schon sehr, sehr schön.
Ja, ja, ja.
Insofern merkt euch Flow für den Januar. In der Winterjahreszeit sind so bunte Farben auf der Leinwand ohnehin richtig, richtig toll.
Der ist jetzt schon so lange draußen. Ich verstehe nicht, warum der so spät kommt. Der wäre perfekt für die Weihnachtszeit jetzt. Ich kann es mir nicht erklären. Ich weiß nicht, ob sie Angst haben, dass der untergeht. Ich weiß auch gar nicht, was der Verleih ist.
Also dieses Jahr gibt es ja keine große Konkurrenz. Dieses Jahr ist es Weihnachtsgeschäft. Also Animation, wir haben Vaiana 2 noch. Dann haben wir mit Abstrichen, wenn man es jetzt Animation sehen will, natürlich Herr der Ringe. Ach, Mufasa, stimmt. Naja.
Mufasa kommt auch noch.
Und dann hast du Footage geguckt die Woche? Nee, ne? Montagmorgen konnte man Footage gucken. Mich interessiert das, ich will fertigen Film sehen immer.
Nee, ich wurde auch da nicht eingeladen. Alles klar, kommt ja auch auf die Liste.
Okay, Disney.
Aber beide Filme, also ich habe bei Vaiana oder Moana 2 und bei Mufasa hört man, dass das, was man gesehen hat, wohl ziemlich gut aussehen soll.
Guckst du den nächste Woche mit?
Ich hab keine Einladung bekommen, Robert.
What the fuck, so Vaiana 2?
Ach, zu Vaiana. Ich dachte zu Mufasa. Vaiana schaue ich mir an. Ja, ja.
Okay.
Vaiana schaue ich mir an, ja. Die sollen beide gut sein und werden beide gerade über eine Milliarde Dollar getrackt.
Okay, ist aber auch erwartbar, ne? Große, ja. Große IPs, ne? Disney nächstes Jahr auch mit Die Eiskönigin. Schauen wir mal. Ich als großer König der Löwenkenner werde da argwöhnisch auf Mufasa schauen, was uns da erwartet. Und natürlich Herr der Ringe, die Schlacht der Rohirrim. Auf deine Frage, stimmt, also, warum so ein Animationsfilm nicht zu Weihnachten kommt. Da sind noch ein paar Hausnummern, die vielleicht verschiedene Zielgruppen abgreifen. Und ich würde sagen, so wie du Flo beschreibst und so wie er aussieht, kreuzt er sich eigentlich mit einer Zielgruppe von Herr der Ringe Schlacht der Rohirrim so ein bisschen. Das wirkt ja ein bisschen erwachsener. Ein bisschen Studio Ghibli Publikum.
Genau, Studio Ghibli. Aber es ist auch was für Kinder. Kinder, die jetzt brauchen, dass sich der Affe und der Hund gegenseitig auf den Kopf hauen, werden dann eher gelangweilt werden. Weil, wie gesagt, das ist schon was für ein erwachseneres Publikum. Aber ich würde sagen, so ab 10, 11, 12 wirst du hier schon bedient. Ja, das ist jetzt hier nicht für die kleinen Kinder, aber für die bisschen größeren. Aber eigentlich holst du dich am ehesten als Erwachsener ab, würde ich meinen.
Alright, alright. Das klingt sehr, sehr gut. Willst du noch was zu hier sagen oder wollen wir es für heute packen?
Ich würde sagen, wir packen es. Wir sind jetzt zwar unter einer Stunde.
Ach, das schaffen wir auch mal. Mit der Werbung sind wir über einer Stunde.
Stimmt.
Nächste Woche vollstes Programm, ehrlicherweise.
Was ist denn
also
nächste Woche?
Also ich werde nächste Woche im Gepäck haben, Batman werde ich dabei haben. Ich werde Caddo Lake dabei haben. Ich glaube, Vaiana 2 haben wir dann schon gesehen. Ich werde Spellbound gesehen haben, der auf Netflix startet, Animationsfilm. Ich habe Emilia Perez dann gesehen. Blitz startet die Woche auf Apple TV Plus, habe ich dann auch gesehen.
Ich habe Baby Girl geguckt.
Ich bin noch nicht durch, warte. Better Man werde ich wahrscheinlich noch gesehen haben. Die Robbie Williams-Filmsache. Und die ersten Bilder sind raus zu Drachenzähmen leicht gemacht. Ich nehme mal an, da erwartet uns vielleicht irgendwann auch mal ein Trailer. Aber weiß ich noch nicht, ob das nächste Woche schon der Fall sein wird. Es gibt viel. Du hast Baby Girl. Wie? Warte mal.
Ich war gestern in Baby Girl drin.
Willst du mich verarschen?
Nee.
Wir hatten eine Abmachung.
Nee. Wir haben
du gesagt, hast mich betrogen. Du hast mich betrogen. Doch. Nee. Ich habe gesagt, wenn du nicht hingehst, gehe ich nicht hin. Da hast du gesagt, oh, wie süß. Da habe ich geschrieben, gehen wir den dann zusammen in der nächsten Runde gucken. Hast du geschrieben, Deal. Willst du mich verarschen? Du musst den jetzt noch ein zweites Mal gucken.
Ich habe spontan gestern entschieden, dass ich irgendwie...
Mich zu betrügen, ja.
Nee. Ich bin aufgestanden und habe gemerkt, so, wow, ich habe Flusen im Po, ich muss irgendwas machen, ich will nicht zu Hause sitzen und bin dann losgegangen und habe mir dann wirklich sehr spontan, also wirklich sehr spontan.
Weil es auch der einzige Film ist, der läuft auf der Welt.
Gestern lief kein anderer, deswegen habe ich mir den gestern angeschaut.
Alles klar, ist er gut?
Der ist sehr gut.
Die CEO, die sich an so einem jüngeren Typen, ne, einem Praktikanten, glaube ich sogar.
Genau, Nicole Kidman spielt eine ältere Frau, die aber eigentlich ein dunkles Geheimnis hat. Ich muss sagen, so dunkel finde ich das gar nicht, weil stellt sich relativ schnell raus, und das zeigt der Trailer schon, sie liebt es, dominiert zu werden. Und dann kommt dieser junge Mann in ihr Leben, der in ihrer Firma, also sie ist der CEO, fängt er als Praktikant an und der fängt relativ schnell an, sie zu beeindrucken, indem er scheiße zu ihr ist. Oder eben sehr dominant. Ich hasse sowas ja, aber es ist interessant gewesen, was dieser Film gemacht hat.
Aber es ist ein ganz typisches Bild, ne? Dominas berichten ja ganz oft, dass so ganz oft die Leute, die sich so mit Hundemaske und Leine von A nach B quasi als Sklaven da führen lassen.
Hohe Entscheidungsträger
sind. Ganz oft, genau. Die einfach den Druck und Entscheidungen
abgeben. Da können wir, glaube ich, viel drüber reden, weil es dann ging bei mir da totales Kopfkino an. Weil ich habe viel über meine eigenen Erfahrungen diesbezüglich auch, also jetzt nicht unbedingt mit Dominanz, aber auch so was im Sexleben so passiert ist. Und habe dann aber auch gedacht, so, ich hatte letzte Woche im Just Watch gesagt, dass Anora der sexyste Film seit Challengers dieses Jahr ist, und das muss ich revidieren. Babygirl ist echt krass. Und vor allen Dingen geht Nicole Kidman da auch weit. Also da musste ich auch immer wieder an Demi Moore denken, die sich ja in The Substance nackig macht. Und wo dann die Leute geschrieben haben, boah, die ist so mutig. Und ich will das ihr gar nicht absprechen, aber diese Rolle hier, was Nicole Kidman hier macht, das ist mutig. Weil sie sich nicht nur sehr, sehr nackig macht, sondern...
Das ist von David nochmal was Gutes über Nicole Kidman höre. Die letzten zwei Jahre ist sie hier nicht gut weggekommen.
Ja, aber diese Rolle steht ihr total, muss ich ganz, ganz offen sagen. Und hier spielt sie so intime Momente. Ich würde nicht wollen, dass mir jemand in den intimsten Momenten über die Schulter guckt. Und schon allein dafür lohnt sich Baby Girl. Es tut mir leid, ich hätte das gerne mit dir gestern gesehen.
Ja,
aber ich
kann man nichts machen.
Ja,
kann man nichts machen.
Es kann man nichts machen.
So ist es. So ist es übrigens, wenn David mich enttäuscht. Ich vergebe es ihm einfach. Habt ihr hier live mitbekommen?
Ja. Ich versuche es wieder gut zu machen, indem ich
wie auch immer
mir selbst eine OLED-Steam-Deck hole.
Gönn das. Kannst du direkt bei Steam kaufen. Brauchst nirgends versuchen, gibt's nirgendwo günstiger. Dauert okay. 4 Tage oder so Versand. Alles klar, Leute. Dann danke für diese Woche. Es war prima. Nächste Woche, wie gesagt, mit einer Menge Film und vielleicht auch Serien. Wir gucken mal, was passiert. Bis dahin, macht's gut, genießt es und tschüss.
Tschüss.